Schönen guten Abend allerseits. Ich kann euch gar nicht sagen, wie ich mich freue und alle unsere Mitarbeiter, dass wir jetzt dieser Gottesdienst feiern können. Ich wünsche euch für diese Stunde Gottes Segen. Könnt ihr mich mit dem Mikrofon verstehen, geht das? Wenn ich gewusst hätte, dass in diesem Jahr der Winter ausfällt, da hätten wir die Gottesdienste nicht ausfallen lassen müssen. Umso schöner ist es, dass es jetzt endlich wieder losgeht. In der Zwischenzeit habe ich viele Gespräche führen müssen über diesen Gottesdienst. Das ist manchmal auch ganz lustig gewesen. Einmal, als wir über die Musik in diesem Gottesdienst sprachen, das ist ja für manche offenbar das Hauptthema, da hatte einer Bedenken gegen den Beat und er sagte, der Beat könnte vielleicht schädlich sein. Nun habe ich ja nichts gegen Beat, auch nichts gegen westlichen Beat. Ich höre die Sendung von DB64 auf dem Berliner Rundfunk eigentlich ganz gerne. Also wie gesagt, ich habe gar nichts gegen Beat, aber um bei der Wahrheit zu bleiben, das, was wir hier machen, das ist kein Beat, das ist Oldtime. In der Art, wie unsere drei Schrammen hier vorne spielen, haben die Negergemeinden schon über 100 Jahre getippelt. Und die Melodien, die wir hier singen, die sind zum Teil auch schon 100 Jahre alt. Die stammen aus einer Zeit, als die Urgroßeltern der Beatles gerade in die Schule kamen. Der Unterschied zwischen Oldtimer und Beatles ist ungefähr so groß wie zwischen einem Oldtimer und einem Wattour. Sind beides Autos, aber die Auspuffgeräusche klingen doch ein bisschen anders. Also wir machen hier jedenfalls, was unsere Gemeinde wieder betrifft, kein Beat, sondern Oldtime, damit die Musik zu meiner Theologie passt. Die ist auch Oldtime, das habt ihr ja vielleicht inzwischen schon gemerkt. Ich muss euch noch erzählen, wie der Mann, der meinte, dass der Beat schädlich sein könnte, sein Urteil begründet hat. Der hat uns eine Geschichte erzählt, und er sagte, wie wäre wahr. Da war in einem Zoo ein Hirsch, und das war ein ganz besonderes Exemplar. Der war ganz selten. Diesen Hirsch hat man da ein Beat vorgespielt, so die jungen Leute, die mit der Kofferheule in den Zoo kommen. Und da ist der Hirsch dran gestorben. Ich verstehe gar nicht, was es da zu lachen gibt, das ist doch traurig für was. Also, mich hat das so bewegt, der Zoo dieses Hirsches. Ich habe an dem Abend, als ich die Geschichte hörte, ich konnte gar nicht einschlafen. Und erst als ich meine Gefühle in Form eines Gedichtes gegossen habe, da habe ich dann meine innere Ruhe wieder gefunden. Und ich könnte mir denken, dass ihr durch das Schicksal dieses Hirsches auch so erregt seid, dass ihr bei meiner Predigt jetzt gar nicht ruhig schlafen könnt, beziehungsweise richtig zuhören könnt. Da möchte ich euch das Gedicht vorlesen über den Hirsch, damit eure seelische Erregung geklettet wird. Ein alter Hirsch im Zoogehege ging majestätisch seiner Wege. Das Tier war kost und sonderbar, der Gattung einziges Exemplar. Die Leute standen vor dem Gitter und auf dem Beat, und das ist bitter. Auf Kofferheulen spielten sie von früh bis abends Beat fürs Vieh. Dem Hirsch drang die Musik die Schräge nun pausenlos in sein Gehege. Das hat den Hirsch total verdorben, er ist am Beat direkt gestorben. Von Jungtieren hat man nie vernommen, dass Tod durch Beat sei vorgekommen. Man hört, dass sie sich nicht dran stoßen, wie die Spießer. Man hört, dass sie sich nicht dran stoßen, wie die Hirsche mit dem Geweih den Großen. Und die Moral von der Geschichte, Beat ist für alte Hirsche nicht. Jetzt will ich auch mal aufhören mit den Spesen. Dann sagt am Schluss noch einer, in unserem Gottesdienst ging es so zu, wie in einem Kessel Buntes. Obwohl ich ja gar nicht dagegen hätte, wenn wir auch mal im Fernsehen mit unserem Gottesdienst sein könnten. Sind sowieso mehr Interessenten hier, als in die Kirche reinpassen. Liebe Freunde, ich habe euch das letzte Mal eine Geschichte aus dem Alten Testament erzählt. Die Geschichte von dem Barm Jakob. Heute erzähle ich euch wieder eine Story aus dem Alten Testament, aber diesmal eine von der saftigen Sorte. Der junge Mann, den ich euch heute vorstelle, heißt Simson. Und seine Geschichte ist eine einzige Geschichte von Streifen. Das Erste, was wir von dem hören, das ist, dass Gott ihn nach seiner Geburt mit seinem Heiligen Geist begabt hat und gesegnet hat. Das ist genau wie bei Jesus, von dem wir hören, dass er direkt nach seiner Taufe den Heiligen Geist empfangen hat. Und beide, der Simson und auch der Jesus, das sind Menschen, die vom Heiligen Geist getrieben sind in ihren Handlungen. Nun kann man das bei dem Simson nicht so leicht sehen. Das nächste, was wir von dem hören, ist nämlich, dass er sich verliebt. Und zwar ausgerechnet in ein Mädchen aus dem Ausland, von den Philistern. Denn die Philister, das sind die Erzfeinde der Israeliten. Das waren die Besatzungsmacht, die wollte man loskriegen, aber sich nicht mit denen verschwägern. Wir verstehen nicht, wozu der Heilige Geist nötig ist, dass ein junger Mann sich verliebt. Und die Eltern kapierten das auch nicht. Die Eltern nun mal so sind, da hoffen die sich bloß, dass der Junge sich in ein Mädchen verliebte aus dem Ausland. Wo es doch zu Hause auch so viele schöne Mädchen gibt. Aber so heißt es in der Bibel, sein Vater und seine Mutter wussten eben nicht, dass das von Gott dem Herrn so gefügt war, weil er gegenüber den Philistern einen Anlass schaffen wollte. Und der Anlass war auch dann gleich da, nämlich bei der Hochzeit. Da gibt der Simson den 30 Brautführern ein Rätsel auf und sagt, wenn ihr das Rätsel rauskriegt, innerhalb von 7 Tagen, da gebe ich euch 30 Festkleider. Und wenn ihr es nicht rauskriegt, müsst ihr mir 30 Festkleider geben. Nun kriegen die es natürlich nicht raus, aber seine neue junge Frau, die liegt ihm nun eine Woche lang in den Ohren, heult und piesackt ihn, bis sie ihm endlich die Lösung des Rätsels auspresst. Und das zählt die natürlich früher an den Hochzeitsgästen und die können nun ihm die Lösung servieren. Und jetzt muss er also 30 Festkleider rausdrücken. Und die hat er nicht. 30 nur ging es immerhin, ein ganz schönes Vermögen. Da geht er ins nächste Nachbardorf, schlägt 30 Philister tot, zieht ihm die Klamotten aus und schmeißt das seinen Gästen vor die Füße. Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt zugleich. Der Simson, der hatte seine Frau aus Wut, weil sie ihm das Rätsel verraten hatte, verlassen. Und als die Wut verraucht war, da hat er sich gedacht, gehst du deine Frau mal wieder besuchen, und als wohlerzogener junger Mann nahm er ihr ein kleines Ziegenböckchen mit. Das machten sie damals so statt Blumen. Und als er da hinkommt, da merkt er, dass man ihm inzwischen selber Hörner aufgesetzt hat. Als er nämlich gerade ins Kämmerlein seiner Ex-Gattin rein will, da kommt sein Schwiegervater und sagt, na, mein lieber Sohn, oder mein lieber Schwiegersohn, also mein lieber Simson, sagt er zu dem, ich hab gedacht, du bist mit deiner Frau verkracht und ihr habt euch getrennt, die habe ich inzwischen an einen anderen weiterverkauft. Du schlägt den Simson natürlich der Kamm und da sagt der Schwiegervater, also, die hat noch eine Schwester und die ist noch viel schöner als deine Frau, wenn du willst, geschehen, dann kannst du die eben kriegen. Und da kriegt ja die Wut und denkt sich eine Rache aus, und zwar folgendermaßen, der Simson, so heißt es hier, der fängt 100 Füchse, also weiß der Himmel, wie der das gemacht hat, der fängt 100 Füchse und bindet die mit den Schwänzen zusammen und montiert eine Fackel dazwischen. Und die brennt er an und dann scheucht er die Füchse durch die Felder, bis die ganze Ernte der Philister verbrannt ist. Und das geht den Philister natürlich schon wieder zu weit. Es wird die Mobilmachung ausgerufen, um den Unhold dingfest zu machen. Und merkwürdigerweise, die Israeliten, also das Volk, zu dem der Simson gehört, die rüsteten auch 3000 Mann. Nicht etwa um den Simson zu verteidigen, sondern um ihn, den Feind, den Philistern auszuliefern. Einfach damit der Störenfried aus der Welt geschafft wird. Die Israeliten, diese Kälber, die liefern den einzigen, der ihm helfen könnte, gegen die Philister, dem eigenen Metzger noch ans Messer. Genau dasselbe, das passiert ein paar Jahrhunderte später, als die Juden, die Nachkommen der Israeliten, die das gemacht haben, als die Juden Jesus, ihren König und Heiland, ausliefern an die römische Besatzungsmacht, damit er gekreuzigt wird, damit Ruhe ist. Der Simson macht das Spiel mit, der lässt sich fesseln von seinen Landsleuten, mit zwei nagelneuen Kälber springen, und den Philister übergeben und die empfangen den schon mit einem großen Triumphgeheul und freuen sich schon, wie sie den fertig machen können. Gut, wird da nichts falsch. Denn es heißt dann in der Bibel, da überkam den Simson der Geist des Herrn. Und die Stricke an seinen Händen, die wurden wie Fäden, die vom Feuer versenkt sind. Und jetzt kriegen die Philister Fänge. Jetzt schnappt sich der Simson ein Kinnhaken, der da von einem toten Hirsch rumliegt. Nee, nicht Hirsch. Das war ein Esel. Das ist ja ein gewisser Unterschied, ne? Also der schnappt sich den Kinnhaken von einem toten Esel und mit diesem praktischen Hackebeißen macht er ein Hackfleisch aus den Philistern. 1000 Mann müssen ins Gras beißen. Selbst Hitchcock in seinen kühnsten Filmträumen hätte sich sowas nie ausdenken können. Was ist eigentlich der Sinn dieser seltsamen Geschichte? Ich denke, der Sinn ist der, es ist eben nichts zu machen. Wenn Gott einen auserwählt hat als Retter seines Volkes, dann bleibt er das, auch wenn sein eigenes Volk gegen ihn ist. Das war der zweite Streich und der dritte Volksbegleich. Ich habe schon gesagt, man hatte dem Simson seine Frau verhökert. Und im Drange der Gefühle, da kehrt der Simson eines Nachts bei einer Hure ein. Natürlich wieder eine Philistermaid. Eine Klasse, sagen da die Philister. Wir brauchen ja bloß das Stadttor zuzumachen und dann sitzt die Maus in der Falle. Nun kommt es aber auch hier anders, als man sich das vorher gedacht hat. Schon um Mitternacht, da hat der Simson genug vom Speck und will nur raus. Und da ist also die Falle zu. Das Stadttor ist verschlossen. Dann steht ja nicht wie die Kuh vor dem neuen Tor, sondern der Simson, der packt die Türe an und mit Schloss und Riegel hebt ja das ganze Ding aus und schafft es auf den nächsten Berg und deponiert das da oben. Und da kann die Kleinigkeit dann von den Leuten am nächsten Morgen besichtigt und wieder abgeholt werden. Dieses war der dritte Streich und der vierte Volksbegleich. Der Simson, also ich kann es nicht ändern, der besucht wieder mal eine Hure. Das Kitzchen heißt diesmal Delila. Und als bekannt wird, wo der Simson seine Nächte verbringt, da rücken nun die vereinigten Philisterfürsten bei Fräulein Delila an. Und genauso wie ein paar hundert Jahre später man einen Freund von Jesus, den Judas, gestochen hat, damit er Jesus verrät und man ihn gefangen nehmen kann. Genauso bieten sie nun der Delila Geld an, damit sie das Geheimnis der Stärke dieses Simson rauskriegt. Käuflich, wie das Luder nun mal ist, die stammt ja aus dem Gunstgewerbe, macht sie das natürlich. Sie beginnt sofort, den liebestollen Simson in die Zange zu nehmen. Der kann dreimal widerstehen mit einer Lüge, aber dann wird der Gottesmann schwach. Der kann schon einer Frau widerstehen und er gibt das Geheimnis seiner Stärke preis. Er sagt hier nämlich, noch niemals ist ein Schermesser über mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes von Mutterleibe an. Wenn man mir die Haare schneiden würde, dann würde meine Kraft von mir weichen und ich würde schwach werden und wäre wie alle anderen Menschen auch. Als die Delila das gehört hat, weiß sie, was zu tun ist. Als der Simson schläft, ergreift sie nach ihrer Schere, die holt sie aus dem Kulturbeutel raus und switch, watsch, wird der Gott volle Kanten abgeschnitten. Und früh am Morgen, da können die Philister kommen, und den Simson, der keine Kraft mehr hat, weil ihm die Haare fehlen, den können die einkassieren. Sie kassieren ihn ein, sie stechen ihm die Augen aus, sie stecken ihn in den Knast und dort sitzt er nun und muss die Handmühle drehen und wird bemitleidet von den Langhaarigen aller Zeiten, denn nichts fürchtet der Langhaarige in der Welt mehr, als dass ihm die Haare geschnitten werden. Und wenn es von der eigenen Freundin ist. Aber so steht es in der Bibel, das Haar, selbst wenn es mit Gewalt abgeschnitten wird, das sprießt und wächst und wächst und sprießt. Und deswegen geht unsere Geschichte auch noch ein bisschen weiter. Nämlich so. Es wird eines Tages in der Stadt ein Fest gefeiert, zu Ehren des türkischen Nationalgottes. Und als die Philisterfürsten nun zu Ehren ihres Gottes so richtig besoffen sind, da fällt ihnen ein, dass im Gefängnisturm unten noch Simson sind. Und sie beschließen, den hochzuholen, der soll als Bänkelsänger und Liedermacher und so auftreten und als Spaßmacher. Der wird also für eine dieser Einlagen liefern, diese, die angeheiterte High Society später Stunde sehr zu schätzen weiß. Nun hatten sie eben bloß vergessen, dass die Haare inzwischen wieder gewachsen sind. Und während nun der Simson seine Späße macht, da tastet er sich, da hat er keine Augen mehr, er tastet sich an die beiden Säulen, die das Haus tragen. Und nach einem kräftigen Gebet und einem kräftigen Ruck, da reißt er die Säule zusammen und die ganze gute Kraft ein und begräbt den Simson und alle Philister unter sich. Und der Simson, der reißt in seinen eigenen Untergang mehr Menschen hinein, als er zu Lebzeiten ins Jenseits gefordert hatte. Dieses war der letzte Streich und die Erklärung folgt zugleich. Ich erzähle euch die Geschichte ja nicht, um euch nur noch ein bisschen zu unterhalten, sondern aus einem ganz anderen Grund. Wir haben jetzt gerade vorige Woche das Osterfest gefeiert. Die Auferstehung des Jesus von den Toten. Und wir kommen mit dieser Geschichte von der Auferstehung von den Toten sehr schlecht zurecht. Und vielleicht hilft uns diese Simson-Geschichte, die Geschichte von Jesus, ein bisschen besser zu verstehen. Bei dem Simson wird klar, der ist als ein Gottgeweihter und Gottgesandter, ein Undenkender, ein Unfindbarer. Wir wissen eigentlich gar nicht so richtig, wie wir den Simson einordnen sollen und was wir mit dem Kerl anfangen sollen. Das Auffällige an dem ist, dass der eben nicht einzuordnen geht. Wir stellen uns doch von einem Gottesmann eigentlich was anderes vor, als so eine Type, wie ich sie jetzt eben geschildert habe. Der passt einfach in keine Organisation, der ist nicht organisierbar. Und sein ganzer Weg ist begleitet von den scharfen, verkrümmenden Konventionen. Der hat sich immer genau so benommen, wie man sich eigentlich nicht benehmen dürfte. Und da fällt mir auf, bei Jesus, da war das ganz genauso. Auch wenn der sonst ganz anders gewesen ist als der Simson. Der Jesus, der passt in kein System, in kein Schubfach, in keine Organisation. Ich frage mich sogar, ob der Jesus in die Kirche reinpasst. Denn eins ist mir klar, Jesus, das ist nicht das fromme Milchgesicht mit der Dauerwelle gewesen, wie man den so auf manchen Kitschpostkarten sehen kann. Das war kein Süßholzrastler, wo die Leute während der Predigt einschließen oder vielleicht vor Rührung gezappert haben. Sondern für seine Zeitgenossen, da war Jesus so eine Art Unhold. Sie haben gesagt, er hätte den Teufel im Leibe. Und sie haben nicht gewusst, wie sie ihn einordnen sollen. Und er war ihnen nicht geheuer und sie wussten nicht so richtig, was sie eigentlich mit ihm anfangen können. Und wenn Jesus gepredigt hat, so heißt es immer wieder im Neuen Testament, da sind die Leute schockiert und entsetzt gewesen über das, was der raushaute. Der passt in kein Schema, am wenigsten in das Vorstellungsschema von uns, wie ein Gottgesandter aussehen müsste. Sondern Jesus, der war frei. Der war unsagbar frei. Sogar so frei, dass er sich über die geheiligten Buchstaben des Alten Testamentes weggesetzt hat. Ihr habt gehört, es ist zu den Alten gesagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, vergebt denen, die euch fluchen und so weiter. Wenn es darauf ankam, da hat sich Jesus über alle Sitten und Ordnungen einfach drüber weggesetzt. Ganz egal, wie viele da in Ohnmacht zurückgeblieben sind. Und in manchen Dingen, da hat sich Jesus vielleicht noch schockierender benommen als der Simson. Bestimmt, es ist ein Unterschied zwischen beiden. Jesus hat keinen umgebracht. Der hat auch nicht bei Huren übernachtet. Aber immerhin, er ist gestorben zwischen zwei Mördern. Und in seinem Gefolge sind einige Mädchen gewesen, die früher diesem Gewerbe nachgegangen sind. Und das hat man ihm schwer verübelt. Das ist aber eine Tatsache, dass Jesus sich für die hübschen schwenkenden Straßenmädchen mehr interessiert hat, als für die Weihrauchfässer schwenkende Geistlichkeit. Und ich erwähne das hier zum Trost für alle leichten Mädchen und schweren Jungs, die vielleicht denken, dass sie bei Jesus keine Chance mehr hätten. Im Gegenteil, gerade wenn ihr gehurt und ein Kind abgetrieben und gelogen und was weiß ich für Mist gebaut habt, gerade dann habt ihr bei Jesus eine Chance. Eine Chance, die ihr von keinem anderen in dieser Welt geboten kriegt, nämlich, dass ihr neu anfangen könnt. Ihr könnt von Jesus neu geboren werden, euch wie neugeboren fühlen. Ihr könnt frei werden. Frei von eurer Schuld, von eurer Angst, von eurer Kleinlichkeit. von den Sorgen, die ihr habt. Und dann möchte ich, weil gerade Ostern war, noch etwas sagen, was ich aus dieser Simson-Geschichte gelernt habe. Die Simson-Geschichten sind eine Sammlung von Streichen. Und bei Streichen, da gibt es immer was zu lachen. Weil die, die sich so klug und stark finden, am Schluss immer die Reingefallenen sind. Und auch die letzte Szene, wo es allerdings nicht mehr zu lachen gibt, wo der Simson die alle in den Untergang mit reinreißt, ist ja im Grunde genommen noch ein Streich. Denn auch hier endete die Sache anders, als die Leute sich das gedacht hatten, die Philisterfürsten. Als sie den Gottesmann zur Spottfigur machten. Genau dasselbe ist auch ein paar hundert Jahre später passiert. Da haben sie den Gottesmann Jesus zur Spottfigur gemacht und haben ihn angezogen wie ein König und angespuckt und angealbert und ans Kreuz genagelt und der Lächerlichkeit preisgegeben. Aber nach 3 Tagen, da ist dieser Jesus wieder da gewesen. Da ist der tote Jesus auferstanden und ich glaube, das ist das größte Possenstück, was in dieser Welt jemals gespielt worden ist. Und das wird bloß noch übertroffen von dem Tag, an dem Jesus wiederkommt und uns alle aus unseren Gräbern aufweckt und die, die zu ihm gehören, in sein Reich nimmt, wo es kein Leid und kein Tod gibt, sondern nur ewige Freude. Da hatten sie sich nun damals solche Mühe gegeben, dass sie den Jesus beseitigten. Diesen Jesus, der ihm nicht ganz geheuer war. Ein Verräter bestochen, ihn gefangen genommen, einen Prozess angezettelt, ihn an den Galgen gebracht. Man muss sich mal vorstellen, wie die Leute damals sich die Hände gerieben haben, als Jesus endlich am Galgen hing. Als in Ruhe war. Als er ins Grab reinkam und dann der Ofen aus war. Aber der Jesus, den sie ins Grab reingelegt haben, der hat sie am Schluss alle reingelegt. Denn 3 Tage später, da war der schon wieder da, da ging das wieder los. Und dann immer mehr und immer mehr Crescendo fortissimo durch die ganze Welt durch. Und am Schluss heilte das ganze Römische Reich wieder von einem einzigen Namen, nämlich diesen Namen Jesus. Und heute gibt es keinen Namen in unserer Welt, der mehr bekannt wäre als dieser eine Name. Und es gibt keinen Namen unter dem Himmel, der den Menschen gegeben ist, in dem sie gerettet werden können, als dieser Name, Jesus. Millionen Menschen kennen ihn, lieben ihn. Es gibt 877 Millionen Christen auf dieser Erde. Und an jedem Tag kommen neue Tausende dazu. Und heute ist Jesus hier in dieser Stadt, Karl-Marx-Stadt, hier in dieser Kirche. Und er wird sich aus euren Reihen wieder heute welche herausholen, die in sein Reich hineingehören. Und das alles, weil er eben nicht tot ist, sondern weil er lebt. Weil es nicht geklappt hat mit seiner Beseitigung. Und nie klappen wird. Als sie ihn damals ans Kreuz genagelt haben, sind sie ihn nicht losgeworden. Und wenn man ihn heute verschweigt, deswegen kriegt man ihn auch nicht tot. Und wenn man ihn heute von der Tagesordnung absetzt, dann spielt Jesus uns einen Streich und setzt sich selber aus der Tagesordnung wieder raus. Als wichtigsten Punkt. Und wenn ihr euch nicht um diesen Punkt kümmert, um diesen Jesus, dann habt ihr das Thema eures Lebens verfehlt. Der Jesus ist nicht tot zu kriegen. Weder durch die Leute außerhalb der Kirche, die ihn mit ihren Argumenten wegdiskutieren wollen, und auch nicht durch die Philister innerhalb der Kirche, die ihn unter ihren Phrasen begraben und in ihre spießbürgerlichen Ordnungen einklemmen wollen. Dieser Jesus, der sprengt alle Rahmen, auch die kirchlichen. Der sprengt auch die Rahmen aller unserer Vorstellungen. Und wenn der Simson, wie ich vorhin erzählt habe, ein Stabtor ausgehoben hat, dann hebt Jesus noch ganz andere Türen aus. Zum Beispiel das Tor des Todes. Das ist der letzte Streich von Jesus gewesen, als er den Tod besiegt hat. Und dieser letzte Streich ist im Unterschied zu dem des Simson ganz anders gewesen. Bei dem Simson ging welche drauf. Bei dem letzten Streich von Jesus, da hat er uns eine Möglichkeit geschaffen, dass jeder, der an ihn glaubt, auch den Tod entrinnen kann und das ewige Leben bekommt. Und ich denke, das ist das größte Possenstück, was es je gegeben hat. Und der größte Feind der Menschen, der Tod, ist dabei der Sünde. Weil eine richtige Posse was zum Lachen ist, deswegen ist Ostern was zum Lachen, was zum Freuen. Und die Freude der Christen, die ist durch nichts in dieser Welt zuzukriegen. Und ich wünsche euch, dass ihr den Glauben an Jesus habt, damit ihr in ihrer Freude leben könnt. Amen.
Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nun geht hin in Frieden des Herrn. Gott segne euch.